Viele unserer walisischen Schützen vertrauen auf sie.«
Wie eine kritische Äußerung klangen seine Worte nicht. »Sie ist ein vom Allmächtigen erschaffener Naturgeist, Hoheit. Jeder Kämpfer, der für euch zu sterben bereit ist, sucht Trost, wo immer er ihn finden kann.«
»Eine treffliche Antwort, Thomas«, sagte der Prinz. »Mein Herr, unser Vater hat eine Frage an euch.«
Das königliche Banner wehte im leichten Wind. Der darauf abgebildete Drache schien zum Leben erwacht. Es war ein stiller Moment, in dem die Welt den Atem anhielt. Nur die Fahnen bewegten sich, sie und die Pferde, die an den Trensen zerrten, die Köpfe hin und her warfen oder mit den Hufen scharrten. Zaumzeug knarrte. Wirklich still war es nicht, fand Blackstone. Seine Gedanken waren ins Stocken geraten, als der Prinz zu ihm gesprochen hatte, weil er glaubte, seiner Miene eine Warnung ablesen zu können. Offenbar wurde von ihm erwartet, dass er eine dem König gefällige Antwort geben sollte.
»Ihr kennt die Stadt, Thomas. Ihr wisst, wo mögliche Gefahren lauern«, sagte der König. »Wie können wir uns dagegen wappnen?«
Blackstone zögerte.
»Sire, das Wetter ist sehr unbeständig, und wenn es wieder regnet, werden wir im Schlamm versinken. Wenn es euch beliebt, die Stadt im Sturm zu nehmen, sollten wir keine Zeit verlieren.«
Der König musterte ihn.
»Thomas, wir wollen wissen, was uns hinter diesen Mauern erwartet, wenn wir zuschlagen.«
Blackstone konnte sich noch lebhaft an seine Suche nach Christiana erinnern, die der blutrünstige Priester als Köder missbraucht hatte, und an die gemeinsame Flucht durch das Labyrinth der Gassen und über breite Prachtstraßen. Er entschied sich für eine ehrliche Antwort, obwohl ihm schwante, dass dem König an der Wahrheit nicht gelegen war.
»Sire, ein Angriffsversuch wäre zum Scheitern verurteilt. Tausende von gerüsteten Männern würden am Fuß der Sturmleitern mit Steinen beworfen und mit heißem Öl begossen, und ein Großteil wäre tot, ehe wir eine Bresche geschlagen hätten. Falls es uns wieder alles erwarten, am Ende doch gelänge, in die Stadt einzudringen, würden wir dort auf erbitterte Gegenwehr treffen. Die Miliz ist bestens aufgestellt und ausgebildet. Sie wird jeden Quadratfuß städtischen Bodens entschieden verteidigen. Paris würde für unsere Armee zum Beinhaus, wenn wir zuschlügen.«
Kilbur verzog das Gesicht.
»Koste es, was es wolle! Wir werden diese verfluchte Stadt erobern!« platzte es aus ihm heraus.
König Edward verzog keine Miene. An Kilbur gewandt, sagte er in freundlichem Ton:
»Sir Gilbert, wir wissen, ihr würdet es auch mit dem Teufel und seinen Kobolden aufnehmen, wenn wir euch in die Hölle schickten. Ihr und euresgleichen, die in Liebe und Treue zu uns stehen und kämpfen, sind das Beste, was England hervorgebracht hat.«
Dann richtete er seinen Blick auf Blackstone.
»Wir sind zufrieden mit eurer Antwort, Thomas. Unser Freund und Berater Lancaster hat uns auf ähnliche Weise gewarnt.«
»Weicht der Dauphin einem offenen Kampf mit uns aus, Sire?« fragte Blackstone.
»Ja«, antwortete der Prinz.
»Was gedenkt ihr zu tun?«
»Wir müssen ihn vor die Mauern locken«, antwortete der König. »Die Franzosen bieten 60 Ritter auf, die bereit sind, sich einem offenen Kampf auf Leben und Tod zu stellen. Wir werden uns einverstanden erklären und junge Männer auswählen, die erst kürzlich zum Ritter geschlagen wurden und sich diesem Wettkampf stellen sollen. Deren 60 gegen 30 von uns, damit sie sehen, dass jeder Engländer doppelt so viel wert ist wie ein Franzose. Dann wird der Dauphin nicht umhin können, seine Armee ins Spiel zu bringen, um die französische Ehre wiederherzustellen. Es wäre das Mindeste, was einem König oder einem Königssohn abzuverlangen ist.«
»Sire«, meldete sich Kilbur, »für einen solchen Wettkampf brauchen junge Ritter einen erfahrenen Anführer.«
König Edward hielt sich mit einem Finger ein Nasenloch zu und schneuzte Rotz aus dem anderen.
»Gilbert, wie könnten wir euch einen solchen Wunsch ausschlagen? Den Franzosen gegenüber wäre es allerdings unfair, euch zu ermächtigen. Ihr und Thomas seid jeweils mehr wert als 10 von ihnen.«